Möchte Sie grüßen. Wir sind in der Gegenwart Jesu Christi versammelt. Er will zu uns reden und wir dürfen ihm danken für seine Gegenwart. Wir haben in dieser Predigtreihe über Josef immer wieder das Thema unserer Lebensführungen. Und da sollen Sie es entdecken, wie unser Herr Sie auch unter allen Schwierigkeiten wunderbar führt. Gottes Wege sind vollkommen. Er ist ein Heiland aller, die ihm vertrauen. Jetzt tut mir es leid, wenn Sie nicht alle einen Sitzplatz haben. Wir haben drüben Sitzplätze bei der Fernsehübertragung, auch im großen Saal. Und Sie oben haben hoffentlich alle, die stehen, Gesangbücher. Sonst helfen ein paar hilfsbereite Nachbarn. Da werde ich unten immer so kribbelig, wenn ich sehe, dass Sie keine Gesangbücher kriegen. Prima, jetzt klappt's. Wunderschön. Und dann singen wir miteinander dieses Loblied, Lobe den Herrn, alle, die ihn ehren, 447. Wir haben es gerade vierstimmig probiert und wir wollen es wieder so singen, die Verse 1 bis 3 und dann 6 bis 8, 447. Wir wollen beten. Danken wollen wir dir für die Gabe unseres Lebens, für diesen herrlichen Sonntag, den du uns schenkst, und für deine Führungen bis zum heutigen Tag. Wir haben dich oft vergessen, es ist uns leid, lieber Herr, aber wir suchen heute deine Führung, dein Wort zum Begreifen und zum Verstehen. Und damit wir auch entdecken, wo du uns den Platz anweist, wo du uns gebrauchst und wie wir dir dienen können mit den uns anvertrauten Gaben.
Da bitten wir dich, Herr, öffne uns die Ohren, dass wir nicht bloß die Worte vernehmen, sondern dass es durchs Herz geht, dass wir Täter deines Wortes werden und dass wir dich erkennen und dir begegnen. Und so dürfen wir dich auch in der Stille anbeten. Danke, dass du uns mit deinen Fittichen deckst und dass wir Zuversicht haben unter deinen Flügeln. Amen. Und jetzt singen wir noch ein schönes Morgenlied. Er weckt mich alle Morgen, 452. Das ist geschickt, dass auf der nächsten Seite nochmal die Melodie dann kommt, wenn wir umschlagen. Ein Lied aus unserem Jahrhundert von Jochen Klepper, 452.
Thank you.
lesen jetzt den ersten Teil unserer Josefsgeschichte weiter, heute leider nur in Auszügen, 1. Mose 39, Seite 44 in Ihren Bibeln. Josef wurde hinab nach Ägypten geführt und Potiphar, ein ägyptischer Mann des Pharao Kämmerer, im Hebräischen steht da Eunuch, und Oberster der Leibwache, im Hebräischen steht da der Schlechter, der Oberste der Schlechter. Das kann also Justizminister gewesen sein oder auch gleichzeitig Landwirtschaftsernährungsminister für die ganzen Schlachthäuser des Landes, das eine wie dasselbe. Kaufte ihn von den Ismaelitern, die ihn hinabgebracht hatten, und der Herr war mit Josef, sodass er ein Mann wurde, dem alles glückte. Und er war in seines Herrn des Ägypters Hause, und sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war, denn alles, was er tat, das ließ der Herr in seiner Hand glücken, sodass er Gnade fand vor seinem Herrn und sein Diener wurde. Der setzte ihn über sein Haus, und alles, was er hatte, tat er unter seine Hände. Und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr des Ägypters Haus um Josefs Willen. Und es war lauter Segen des Herrn in allem, was er hatte, zu Hause und auf dem Feld. Darum ließ er alles unter Josefs Händen, was er hatte, und kümmerte sich, da er ihn hatte, um nichts, außer um das, was er aß und trank. Und Josef war schön am Körper, am Gestalt und hübsch von Angesicht. Und ich lese die Geschichte, weil unsere jungen Leute immer wieder nach biblischen Maßstäben fragen. Aber ich beobachte gegenwärtig, dass es die ältere Generation und oft die Generation der Ruheständler ist, die nicht mehr weiß, welche Gebote Gottes gelten. Bevor am Sinai die Gebote verkündigt waren, wusste ein Josef, was recht ist und was übel vor Gott ist. Es begab sich danach, dass seines Herrn Frau ihre Augen auf Josef warf und sprach, lege dich zu mir. Er weigerte sich aber und sprach zu ihr, siehe, mein Herr kümmert sich, da er mich hat, um nichts, was im Hause ist, und alles, was er hat, das hat er unter meine Hände getan. Er ist in diesem Hause nicht größer als ich, und er hat mir nichts vorenthalten außer dir, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich denn nun solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Und sie bedrängte Josef mit solchen Worten täglich, aber er gehorchte ihr nicht, dass er sich zu ihr legte und bei ihr wäre. Es begab sich eines Tages, dass Josef in das Haus ging, seine Arbeit zu tun, und kein Mensch vom Gesinde des Hauses war dabei. Und sie erwischte ihn bei seinem Kleid und sprach, lege dich zu mir. Aber er ließ das Kleid in ihre Hand und floh und lief zum Haus hinaus. Als sie nun sah, dass er sein Kleid in ihre Hand ließ, und hinaus entfloh, rief sie das Gesinde ihres Hauses und sprach zu ihnen, seht, er hat uns diesen Juden, den hebräischen Mann, hergebracht, dass er seinen Mutwillen mit uns treibe. Er kam zu mir herein und wollte sich zu mir legen, aber ich rief mit lauter Stimme, und als er hörte, dass ich ein Geschrei machte und rief, da ließ er sein Kleid bei mir und floh und lief hinaus, und sie legte sein Kleid neben sich, bis sein Herr heimkam und sagte zu ihm eben dieselben Worte und sprach, der hebräische Knecht, den du uns hergebracht hast, kam zu mir herein und wollte seinen Mutwillen mit mir treiben. Als ich aber ein Geschrei machte und rief, da ließ er sein Kleid bei mir und floh hinaus. Als sein Herr die Worte seiner Frau hörte, die sie ihm sagte, und sprach, so hat ein Knecht an mir getan, wurde er sehr zornig. Dann nahm ihn sein Herr und legte ihn ins Gefängnis, in dem des Königs Gefangene waren. Und er lag allda im Gefängnis. Im Psalm heißt dann, in Eisenketten gebunden. Aber der Herr war mit ihm und neigte die Herzen zu ihm und ließ ihn Gnade finden vor dem Amtmann über das Gefängnis, sodass er ihm alle Gefangenen im Gefängnis unter seine Hand gab und alles, was dort geschah, durch ihn geschehen musste. Der Amtmann über das Gefängnis kümmerte sich um nichts, denn der Herr war mit Josef, und was er tat dazu, gab der Herr Glück. Jetzt singen wir dieses schöne Paul-Gerhardt-Lied von den Führungen Gottes in unserem Leben, 361. Und wir singen es nach der schönen Melodie von Michael Haydn, 361, die Verse 4 bis 8. Aus 1. Mose 41, leider überschlagen wir das Kapitel vom Mundschenk und vom Bäcker. Selbst diese Kumpel im Gefängnis vergessen Josef. Es gibt keine Treue in der Welt. Es gibt keine Treue in der Welt. Es gibt nur eine Treue Gottes, auf die man sich verlassen kann. 41, als der Pharao seine Träume hat, da erinnert sich plötzlich der Mundschenk. Und dann erzählt er ihm von seinem Mitgefangenen und dann wird Josef geholt und Pharao sagt, kannst du mir die Träume deuten? Das nochmal zur Korrektur vom letzten Sonntag, dass das klar ist, dass der Josef kein eingebildeter großer Mann war. Ich kann keine Träume deuten. Gott kann dir Träume deuten. Und das hängt nicht an meiner Person, sagt er dann ganz ausdrücklich im Vers 16. Das steht nicht bei mir. Gott wird jedoch dem Pharao Gutes verkünden. Und dann deutet Josef den Traum von den 7 mageren und den 7 dicken Kühen und den Ähren und rät dem Pharao, Vorrat zu schaffen für die Hungerjahre, die dann kommen. sollen, Vers 33 steht dann, dass er nun das organisieren soll für die schwierigen Jahre. Und nun Vers 37. Das haben wir gerade gesungen, wie Gott sein Werk hinausführt. Die Rede gefiel dem Pharao und allen seinen Großen gut. Und der Pharao sprach zu seinen Großen, wie können wir einen Mann finden, in dem der Geist Gottes ist, wie in diesem? Und er sprach zu Josef, weil dir Gott dies alles kundgetan hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein und deinem Wort soll all mein Volk gehorsam sein. Allein um den königlichen Thron will ich höher sein als du. Und weiter sprach der Pharao zu Josef, siehe, ich habe dich über ganz Ägyptenland gesetzt und tat seinen Ring von seiner Hand und gab ihn Josef an seine Hand und kleidete ihn mit kostbarer Leinwand und legte ihm eine goldene Kette um seinen Hals und ließ ihn auf seinem zweiten Wagen fahren und ließ vor ihm her ausrufen, der ist des Landes Vater und setzte ihn über ganz Ägyptenland. Unlösbar dunkel kann ein Lebensschicksal sein, wie das von Josef. Herausgerissen aus der Familie und dann in die Fremde geschickt als Sklave. Und wir fragen, warum? Das ist ganz einfach, warum? Weil böse Menschen das tun können, und das haben sie vielfach in ihrem Leben erfahren. In dieser Welt kann das Böse sich wild gebärden und uns hin und her werfen. Das lesen wir in der Bibel von Anfang bis zu den letzten Tagen, die in der Offenbarung geschildert sind. Es ist wie wenn das Böse ganz ungehemmt wirken kann und niemand dazwischen tritt. Und je mehr sie darüber grübeln, umso verrückter werden sie. Sie können das Geheimnis nicht entschlüsseln, warum und wieso. Und wenn es noch die eigenen Brüder sind, warum, warum? Die Bibel will was ganz anderes erzählen, da müssen sie hinhören. Menschen, die Gott vertrauen, wie ein Josef, werden von Gott geführt. Auch in finsteren Lebensstrecken. Menschen, die Gott vertrauen, Gesegnete Gottes. Da kann geschehen, was will. Wenn Gott die Regie führt, dann lenkt Gott das zu dem von ihm gewünschten Ziel. Und niemand kann Gott darin aufhalten. Das ist die Botschaft der Bibel. So wie es Paul Gerhardt gerade eben einmalig gedichtet hat, ihn lass tun und Waldner ist dann weiser Fürst. Aber meine Frage an Sie zuerst, sind Sie so wie Josef unter der Hand Gottes? Sind Sie einer, der Gott vertraut? Sind Sie ein Gesegneter Gottes? Ist zwischen Ihnen und dem ewigen Gott alles frei und bereinigt und haben Sie Vergebung? Mein erster Punkt, es gibt keine Hoffnungslosigkeit mehr. Es gibt keine Hoffnungslosigkeit, obwohl der Josef die tiefste Erniedrigung erlebt. Würdelos, ohne jedes Menschenrecht. Sklave, steht er auf dem Sklavenmarkt da und da kommen die vorbei und gucken, wen sie kaufen. Ohne Freiheit, gebunden, verschachert, schlimmer als ein Tier, rechtlos, schutzlos, hilflos. Und dann steht in der Bibel da, aber der Herr war mit Josef. Aber der Herr war mit Josef. Ach, das ist doch nur ein Wort. Welch ein Wort. Wenn das in Ihrem Leben dasteht, was können Ihnen dann noch Menschen tun? Schutzlos, rechtlos, hilflos. Aber der Herr war mit Josef. Ganz dickes, starkes Aber. Nun, Nicht einmal die bösen Brüder können das unwirksam machen. Nicht einmal die. Nicht einmal der Oberste, der Schlechter, der Scharfrichter, Potiphar. Wir hatten mal vor Jahren eine Ägyptenreise geplant und da war sehr wenig Interesse und haben wir gefragt, warum. Da sagen viele Leute, ich war mal da, ist mir unheimlich, diese religiöse Welt Ägyptens, diese erinnert ja an eine ganz moderne Esoterik, diese Sonnendeutungen und Traumdeutungen, okkulte, eine okkulte Welt. Und in dieser okkulten Welt setzt Gott seinen Willen durch. Niemand kann ihn hindern. Auch kein Sonnengott und kein Götzendienst und was dort geschieht. Aber der Herr war mit Josef. Und das ist viel, viel stärker als alles andere. Und selbst in einem Haus, in dem der Name Gottes nicht verkündigt wurde, ist der Herr der Sieger über alle dunklen Mächte. Wenn der Herr bei uns ist, wie mit Josef. Aber der Herr war mit Josef. Und sogar diese gottlosen Leute der Ägypter, die merken, dass da ein Geheimnis mit diesem jungen Mann da ist. Ich zweifle immer wieder, wenn wir uns selber einbilden, wir würden es an uns selber merken. Lassen Sie es nur zuerst die anderen merken, bevor Sie es merken. Wir sehen ja hoffentlich immer zuerst die Fehler besser. Aber wenn es die anderen merken, da ist mit dem ein ganz besonderer Geist, den wir gar nicht kennen. Wenn der Josef da ist, dann geht alles anders. Dann ist ein anderes Klima im Hause. Wir haben heute als Thema ja überschrieben, wie wir der Welt dienen können. Wie wir der Welt dienen können. Wenn wir ganz Gott zugewandt sind, wie Josef, empfängt die Welt Segen. Und sei es der kümmerlichste oder unansehnlichste Platz, an dem wir wirken. Es ist gar nicht wichtig, wo wir sind. Wenn wir ganz Gott zugewandt sind, heute in unserer Zeit machen wir es immer umgedreht und sagen, wir wollen in die Welt hinein, wir wollen was tun, jetzt reden wir die Themen der Welt, hat man das, so wird es nichts. Sondern erst, wenn ich ganz Gott zugewandt bin. Der Weg Josefs ist ja nicht nur der Weg Josefs gewesen. Es war der Weg der Propheten und der Gottesknechte von David und Salomo und all den Boten. Und es war der Weg Jesu. Wenn die Welt Segen empfangen soll, müssen seine Boten nur sich ausstrecken, ganz Gottes Gnade zu empfangen. Nur so kann Gott Segen in die Welt hineingeben. Und was er tut, der Josef, dazu gab der Herr Gelingen, dazu gab der Herr Glück. Das wünschen wir uns ja immer wieder, dass unsere Tagesarbeit, unsere ganz alltäglichen Verrichtungen, unser Wollen, Denken und Planen gelingt. Aber der Herr war mit Josef. Wir brauchen diese heilige Konzentration wieder. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Herr, ich will nicht da sitzen und meine Wunden lecken. Ich will nicht da sitzen und sagen, ach, wie schlimm geht mir es, beleidigt sein. Wir haben sie so schlimm mitgespielt. Wissen Sie, dass das in jedem Menschen drin liegt? Ich war gestern wieder mit Enkelkindern spazieren. Wie schnell das ist, dass man hinsitzt und Wunden leckt, weil irgendwas passiert beim Spielen. Ach, mir, alle sind so gegen mich. Werden Sie frei von dem Mitleid mit sich selbst. Werden Sie frei vom Mitleid mit sich selbst. Und sehen Sie, wo Gott Sie braucht durch die ganz alltäglichen Dienste. Und der Herr war mit Josef, wo Sie zum Segen gesetzt sind. Gerhard Hirstegen hat gedichtet, wer ihn hat, ist still und satt. Er hat alles. Was ist der Weg zum Glück? Ist ja für uns ganz wichtig. Wie kriege ich Lebenserfüllung? Wie werde ich glücklich? Wenn ich nur Gottes Ja über meiner Lebensführung habe, wenn Gott nur bei mir ist und wenn es ein ganz böser, schwerer Weg ist, wenn ich nur sein Ja habe. Jetzt das zweite, ich habe heute 5 Punkte, die Stunde der Versuchung. Seine menschliche Tragödie, es war eine Scheinehe, die der Potiphar führt. Und wenn man heute die Eheberatung hört, dann muss man sagen,
Die Frau Potiphar hat ja nie eine frauliche Erfüllung. Steht es ihr nicht zu, dass sie auf irgendwelchen Weise Befriedigung sich holt? Sie schädigt ja niemand. Wir sind ja immer mit den Vernunftgründen so nah dabei. Sie müssen aufpassen. Mit der Vernunft können Sie jede Sünde Ihres Lebens begründen. Mit der Vernunft immer. Aber nicht mit dem Gebot Gottes und mit dem Ja Gottes. Mit der Vernunft finden Sie viele Gründe. Und genau wenn man diese Tragödie ansieht, dieses Mannes. Warum soll er denn nicht? Und keiner ist sündlos. Und was man alles als Begründung führen kann, einmal ist kein Mal und was man alles sagt. Oder wie die jungen Leute oft fragen, wo steht es denn genau so im Wortlaut, wie ich es jetzt für meine Situation brauche in der Bibel? Steht so drin, auch die Fragen, die heute junge Leute oft so stellen, zu ihrem Verhalten. Aber interessant ist da, dass das drinsteht in der Bibel, bevor die 10 Gebote in ihrem Wortlaut verkündigt waren, weil es einen Schutz Gottes um Menschen gibt. Und da weiß jeder von seinem Gewissen, wo die Grenze ist und wo auch ein Potiphar geschützt wird in der schrecklichen Not seines Lebens. Übrigens, es war in dieser Zeit, als Josef nach der biblischen Zeitrechnung in Ägypten war, noch Brauch, dass die Hofbeamten damals kastriert wurden. Und in dieser Lage kommt die Stunde so schlimm für den Josef. Ausgerechnet in einer schwülen Mittagsstunde, wo niemand da war. Es merkt ja niemand, es ist doch ganz egal. Und macht bitte aus dem Josef keinen Helden. Wissen Sie, dass das ein schwacher Mann war, in dem hat es gerungen, sonst wäre er nicht so gerannt. Sonst hätte er nicht sein Gewand fahren lassen. Er hat gewusst, ich muss raus aus dieser Situation, sonst gehe ich unter, wenn ich den Segen Gottes nicht verlieren will. Und ich bitte Sie an dieser Stelle zu lernen. Wir können den Segen Gottes so leicht in unserem Leben verspielen. Darum geht's. Die Bibel spricht nicht bloß vom Sex, die Bibel spricht vom Geld, die Bibel spricht von der Ehre, von der Versuchung der Ehre. Die Bibel spricht von der Versuchung, dass man die Welt gewinnen will. Und das, was da erzählt wird, ist ja für uns ein so sprechendes Bild. Hätte nicht der Josef eigentlich Beziehungen knüpfen müssen, damit er in der Welt der Ägypter missionarisch wirken kann? Wäre das nicht vielleicht nicht gerade eine ideale Begegnung gewesen? Wir machen ja heute das so gern, dass wir alles zurechtbiegen unter diesem Wollen. Wir wollen ja den Menschen heute irgendwie nahe kommen und ihm das Evangelium bezeugen, aber nicht auf Wegen, die nicht taugen. Und das, was hier steht, ist ja so ein sprechendes Bild, dass Gott nicht will, dass wir uns vermählen mit der Welt, dass wir uns nicht verbinden mit einer gottlosen Welt. Nochmals, Thema der Predigt ist, wie dienen wir heute der Welt? Indem wir wissen, wir sind anders als die anderen. Ich habe oft den Eindruck, das Thema der Heiligung unseres Lebens eignet sich am wenigsten dafür, dass wir es diskutieren mit gottlosen Leuten. Das nicht für die Welt da. Die Welt leidet genug an diesem Thema. Aber Christen sollen wissen, dass die Heiligung des Lebens ein ganz großes Geheimnis ist, dass wir auf all den Gebieten unseres Lebens uns reinigen sollen und nicht der Welt gleichstellen, anders sein als die anderen. Ganz bewusst. Weil wir Segensträger sein sollen. Wie sollte ich so groß Übel tun und wieder Gott sündigen? Wir können nicht mit dem Geld umgehen, wie alle Welt mit dem Geld umgeht. Und der Geiz und der Neid und Erbschlichtung und was es ist. Und alle Gebiete unseres Lebens sind von Gott in Beschlag genommen, gerade weil wir in die Welt gesandt sind. Gott will uns als seine schwachen Zeugen haben, wie den Josef. Er hat keine Macht hinter sich, keinen Einfluss, aber ein eindeutiges Zeugnis. Ein persönliches Zeugnis. Ich kann nicht anders. Ich kann nicht wieder Gott sündigen. Wir brauchen nicht der Welt die Sünden vorhalten, aber wir sollen von uns ein klares Zeugnis geben. Drittens, unverstanden und ausgestoßen. Das ist ganz typisch, wie die Frau Potiphar nun reagiert. Warum? Sie ist ertappt. Noch einmal, der David ist nicht der moralische Held. Der Josef ist nicht der moralische Held. Gut, dass ich aufgepasst habe. Josef ist nicht der moralische Held, sondern er ringt damit, er rennt davon und die Frau, weil sie sich ertappt fühlt, muss sie die Spuren verwischen. Und das Zeugnis, das sie von Josef hinausruft in die Welt, sagt, da, das sind die Allerschlimmsten, da die, die in die Kirche springen, alles verlogene Heuchelei, ja, die kennen wir alle. Und die üble Nachrede der Welt gegen die Gottesboten ist uralt. Und kein Mensch kann es zurechtrücken. Auch ein Josef nicht. Und niemand will hören, was Sache war. Man glaubt nicht dem Josef. Aber das wird bei Christen ja bis heute diskutiert, ob das richtig ist, wenn man so rigoros, so einseitig ist in seiner Position. Sie kennen das. Kann man das wirklich heute so ganz mit der Bibel leben, so ganz Gott vertrauen? Wirklich? Ich sage, gut, wenn man so 60% glaubt an Gott und ihm vertraut. Aber so ganz, so hundertprozentig, so die Gebote ganz bis zum Letzten, kommt man da nicht unter die Räder? Doch, man kommt unter die Räder. Aber der Herr ist mit einem. Und darum wird das so schön an dem Josef erzählt. Es war zu allen Zeiten Glanzstunde der Gemeinde Gottes in allen Jahrhunderten. Wenn sich ein paar Christen zusammengetan haben, und ich bitte euch, ihr jungen Leute, dass ihr das mitnehmt von uns Alten, rigoros sagen, allein Jesus und nichts anderes soll mein Leben bestimmen, allein sein Wort und kein Kompromiss. Und wenn ich einen Posten verliere und einen Job verliere und wenn sie mich anschwärzen und wenn sie mich verleugnen, es waren ja Segenszeiten, wo die Kirche verfolgt war. Und wir schämen uns heute noch in Stuttgart, wo im Dritten Reich die Stuttgarter Pfarrerschaft der evangelischen Kirchen nicht einmal eine Mehrheit zustande bekam, gegen den Abtransport der Juden auf dem Killesberg eine Kanzelabkündigung zu machen. Es war eine Minderheit. Ach, wir wollen es doch nicht so klar sagen. Wir wollen es verdeckt sagen, unter der Decke. Warum eigentlich? Wegen der Nachteile? Sagt einmal, wo in der Kirchengeschichte war das zum Nutzen, wo man schwammige Positionen gemacht hat? Wem helfen wir eigentlich? Wir helfen gar niemand, an welchem Thema auch immer. An allen Fragen auch der Ethik, des Lebensverhaltens. Wir helfen niemand, wenn wir die Gebote Gottes verändern und wenn wir den schmalen Weg der Nachfolge Jesu breit machen. Richtig, Toleranz ist ja schön. Aber für Sie, es geht um Ihr Leben. Sie sollen in Ihrem Leben keine Toleranz haben. Sondern wenn Sie den Segen Gottes haben, müssen Sie entscheiden. Und Sie können nicht Ihrer eigenen Sünde gegenüber Toleranz haben. Die Welt, habe ich ja gesagt, wir brauchen nicht nur mit den Ohren schlagen. Sondern der Weg der Christen muss selber für Sie eindeutig sein. Für Sie muss eindeutig sein. Wir reden für uns heute. Wir reden nicht zum Fenster hinaus. Dass mein Weg eindeutig ist in der Nachfolge Jesu. Und wie sie spottet, dieser Jude da, der hat versucht, mich hereinzulegen. Und Josef erträgt das alles und erträgt auch den Prozess. Und er geht ins Gefängnis. Und er geht schuldlos ins Gefängnis. Und ich sage es noch einmal, das waren immer Segenszeiten der Christen, das zu ertragen, tolerant zu ertragen und auch für eine Frau Potiphar zu beten, auch die Richter zu lieben, die dieses Schandurteil gemacht haben, aber in der Position dessen, was recht ist, nicht nachzugeben. Es wird heute eine Kernfrage auch für uns sein, Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute verderben. Sind wir das so klar als unsere Position wieder haben, aber auch, wo es sein muss, vor der Welt bezeugen. was recht ist nach dem Worte Gottes. Das vierte, es ist kein Verhängnis, sondern Verheißung. Der schwere Weg nun ins Gefängnis, den der Josef geht, ist kein Verhängnis. Wie wir es oft sehen, in der Josefs Geschichte können wir auch weiterlesen, durch die Verse durch und entdecken dann auf einmal, wie es weitergeht. Kein Verhängnis. So dunkel jeder einzelne Tag auch war in seiner ganzen Aussichtslosigkeit. Was die Bibel da erzählt, ist der Kreuzweg Jesu. Noch einmal, Sie verstehen das Alte Testament nur vom Neuen. Spuren zum Kreuz. Und das Leiden, Josef nimmt ein ganzes Stück weit das Leiden Jesu weg. Warum war denn Jesus so konsequent? Warum hat denn Jesus in der Bergpredigt so eindeutig gesprochen? Warum es kein falsches Zeugnis gäbe, warum Jesus nicht gesagt, ach, Notlügen sind nicht so schlimm, kommt ja immer mal vor. Eure Rede sei ja, eure Rede sei nein. Warum redet Jesus von der Liebe so eindeutig? Weil er die Welt liebt. In der Ungerechtigkeit geht unsere Welt zugrunde. Der Korruption an der Ungerechtigkeit. Lebt doch das eindeutig. Das Verhängnis des Leidens, des Verachtetseins, des Verspottetseins ist nicht das Schlimme. So eine Christenheit, die keine Vollmacht mehr hat, den Weg zum Heil zu bezeugen. Und das, was von Josef da erzählt wird, ist ja sein priesterliches Eintreten. Wissen Sie, das ist ja wieder was auf das Kreuz Jesu hinweist. Das für die anderen Dasein. Noch einmal. Der Josef wurde wie kein anderer Retter der Menschen, Retter der Welt. Wenn Sie nochmal aufschlagen, Kapitel 41, da heißt es, Vers 45, er nannte ihn Zaphenat Paneach. Was heißt denn Zaphenat Paneach? Retter des Volkes. Dieser Josef wurde zum Retter für die anderen, gerade deshalb, weil er ganz für Gott war. Ist ja schon übel, wie das heute dargestellt wird, als ob die Christen, die ganz für Gott da sind, nicht für die Welt wären. Als ob die vielleicht keine Liebe hätten und keine Barmherzigkeit. Gerade dieser Josef war's, weil Gott ihn segnen konnte. Und darum das Letzte, unser Dienst an der Welt. In diesem Jahr wurde es in unserer Stadt immer wieder beschworen, wir sollten Salz der Welt sein. Wie ist man denn Salz der Welt? Wir sind ja alle in der Welt. Morgen stehen viele von Ihnen wieder in den Betrieben, in den Büros, Sie wohnen in den großen Wohnhäusern, Sie sind mit vielen anderen Menschen zusammen. Wie wird man denn Salz? Wir sind nicht Salz dadurch, dass wir irgendwelche kirchlichen Handlungen an uns vollzogen haben. Wie sind wir Salz? Es gibt ja auch eine Arroganz der Christen, die immer meinen, was wir machen, ist immer besser. Das glaube ich gar nicht. Es gibt auch viel Schande von Christen. Wenn das Wunder geschieht, dass Gott schwache Leute, wehrlose Leute, verachtete Leute segnet, triumphieren lässt, das ist ein Gnadenakt Gottes, und sie zum Segen setzt für andere, Josef hat ganz bescheiden gesagt, ich kann nicht mal Träume auslegen, aber Gott kann. Wenn Sie wissen, Gott kann Sie zum Segen setzen für andere, Gott kann das schenken, dass Sie Worte reden zu anderen, die Segen wirken, die heilen, die versöhnen, die lieben. Das hat doch Jesus gemeint. Ihr seid Salz der Erde, wo ihr in eurer ganzen Schwachheit und Kümmerlichkeit Träger der Gottesgnade seid. Wo das Kreuz Jesu in eurem Leben Wirklichkeit geworden ist. Ich habe darüber nachgedacht, an wem ich es Ihnen klar machen kann und an wem ich es Ihnen verdeutlichen soll. An Gestalten aus unseren Tagen. Sie kennen es, weil es uns gerade so wichtig war, meiner Frau und wir, wo wir es beschrieben haben, mit dem die Erzählung von der Hanna Faust in Wuppertal, in Elberfeld, im Elendstal. Eine Frau, die einen Alkoholiker geheiratet hat, hat lange nicht gewusst, ob die Frau überhaupt lesen und schreiben konnte, eine so schwache Frau. Ihre Mutter konnte nicht lesen und schreiben. Und sie war eine ganz arme, einfältige Frau, ist wahrscheinlich nie aus Elberfeld, heute einem Stadtteil von Wuppertal, hinausgekommen. Und sie hatte eine ganz furchtbar schwere Ehe. Ihr Mann blieb auch im Alkohol gefangen bis zum Tod. Und sie litt furchtbar. Aber diese Frau hat einfach mit dem, was sie hatte, es war nicht viel, sie hat als Hausiererin Kaffee verkauft vor den Glastüren, hat sie ein Zeugnis der Liebe Jesu geben wollen. Eine ganz einfache, gläubige, fromme Frau. Sie hat immer gesagt, mein Jesus. Und sie ist hingegangen in Wohnungen, wo sich die Polizei nicht mehr hingetraut hat. Und als Pfarrer Niemöller, der Vater von dem bekannten Niemöller, bei der Beerdigung sagte, wie das Leben dieser Hanna Faust in die Weite gewirkt hat. Sie war Begründerin vom CVJM, von der Bibelschule Johanneum, von unzähligen Einrichtungen, Sozialdiensten und Vereinen. Sie, die schlichteste aller Frauen. Mein Großvater hat einst die erste Biografie über sie geschrieben, weil er dort Gemeindepfarrer in Elberfeld war. Das Buch hat 12 Auflagen erlebt. Frau war gar keine stolze Frau. Und zu gleicher Zeit hat er Friedrich Engels in der gleichen Stadt gelebt. Der hat auch gesagt, dass man damals in diesen Slums, in diesen Elendsquartieren der Industrialisierung helfen muss. Oder Friedrich Engels, der hat seine Reitstelle gehabt und hat an Fuchsjagden und der edlen Gesellschaft teilgenommen, ist nicht christenart. Friedrich Engels blieb immer ein Reicher, der für die Armen das kommunistische Manifest schrieb. Aber da war eine Frau, die Gott gesegnet hat und die Gott gebraucht hat und zum Segen gesetzt hat, den unzähligen Menschen, die es da bezeugen, wenn die Frau nicht gekommen wäre. Sie hat die Kinder gesammelt und hat die ersten Kindergottesdienste eingeführt und unzählige Menschen aus der schlimmsten Not, damals in der schrecklichen Ausbeutung des Menschen rausgekommen, nicht durch große Sozialprogramme, sondern durch die Tat der Liebe, die von Gott bestätigt war, wie ein Josef. Und wenn ein Josef sogar plötzlich im Bereich der Politik wichtig war, genau das Gleiche sagt die Bibel von dem Daniel, der sagt, ich will mich nicht vermischen. Der auch in Babel ein eigener blieb, Christen müssen ihren Weg gehen aus einem engen Gewissen heraus, wie Gottes Wort sie leitet. Aber Gott setzt sie zum Segen. Und dann Daniel sagt, können wir auch den Löwen vorwerfen. Macht mir nichts aus. Aber ich kann von Gottes Treue nicht lassen, weil allein mein Segen in der Treue Gottes liegt. Und nun will ich, dass Sie Ihre schwere Lebensführung ergreifen und das Ja Gottes und dann der Welt dienen. Weil Gott durch sie der Welt Segen und Rettung will. Amen. Und nun singen wir, Herr, weil mich festhält deine starke Hand, 625.
Thank you.
Wir wollen beten. Lieber Herr, das ist bei uns oft so, dass wir unseren Weg nicht mehr sehen. Da wollen wir uns deiner Führung anbefehlen. Und wir wollen dich bitten, dass dein Wort uns leitet, dass wir nicht von unseren Gefühlen, nicht von den Meinungen der Zeitgenossen, nicht von unserem Verstand abhängig sind, sondern von deinem Wort. Zeig uns deine Befehle und deine Ordnungen, dass wir sicher gehen können. Und das bitten wir auch, dass wir der Welt dienen können. Nicht in der frommen Einbildung, sondern weil du deine Liebe Menschen spüren lassen willst, weil du Menschen heilen willst mit ihren Wunden, weil du zurechtbringen willst. Herr, gebrauche uns als deine Diener. Du hast den Josef in ein großes Amt gesetzt, auch in ein politisches Amt. Und er hatte Weisheit, auch diese Dinge zu ordnen. Gib auch uns für die Aufgaben, die du uns gestellt hast, Weisheit, deinen Heiligen Geist, dass wir recht handeln können, dass wir recht reden und dass kein unnützes Wort in unserem Munde ist. Und lass es doch geschehen, dass wir alle zum Segen werden. Wollen bitten auch für alle, die in öffentlicher Verantwortung stehen, wollen auch bitten für deine Gemeinde, bewahre uns vor allen falschen Wegen der Anbiederung, der Vermischung mit der Welt. Gib doch, dass wir als deine Gemeinde wieder Licht und Salz sein können, auch in diesen Zeiten der Verwirrung und der Unklarheit. Und wir bitten dich auch für die Menschen in der Not, auch dort in der Türkei, in diesem Erdbeben, erbarme du dich auch der Trauernden. Und wir wollen dich ganz besonders bitten, auch für deine Gemeinde dort vor Ort. Sind viele jetzt auch im Dienst der Liebe unterwegs? Segne deine Kinder, dass sie Zeugnis ablegen können, dass sie auch helfen können mit den Gaben, die wir ihnen gegeben haben, dass sie deine Liebe bezeugen in all dieser katastrophalen Not. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte noch mal Platz. Unsere frühere Mesnerin, die schon in Ruhestand trat, bevor ich nach Hofacker gekommen bin, also vor weit über 30 Jahren, die Frau Figur, die feiert in der kommenden Woche ihren 100. Geburtstag. Wir werden sie grüßen, sie ist sehr schwach geworden. Sie hat lange Zeit auch noch unsere Gottesdienste über die Kassette begleitet, das kann sie auch nicht mehr. Sollte sie noch jemanden kennen, gehen Sie dann nicht in der nächsten Woche auch hin, sondern nehmen Sie mal die nächsten Monate die Alten, die Sie noch kennen, und grüßen Sie. Da freut sie sich sicher auf ein kurzes Besüchlein im Ahornstraße oder schreiben Sie eine Postkarte, das freut sie auch. Es wird ihr dann vorgelesen, ihr Augenlicht ist auch fast ganz verloren, aber sie freut sich sehr und sehnt sich nach der himmlischen Heimat. Aber es ist doch wichtig, dass wir hier an das Ehepaar Figur auch denken, die so lange unsere Gemeinde geprägt haben und uns viel, viel Gutes und Liebes erwiesen haben. Auf ihren Plätzen liegt dieser Auszug aus den Briefen von unseren Missionaren, die aus der Gemeinde kommen. Jetzt reicht es nicht, da liegen hinten auch noch welche, dass sie sich dort versorgen. Es ist immer wieder schade, man hat nicht gerade alle da. Gerade vor 2 Tagen hatte Julia Hemsing uns noch einen Fax geschickt, denn
Ich habe da extra die Faxnummer draufgeschrieben oder sonst die Anschrift. Die freuen sich alle über ein kurzes Grüßlein. Warten Sie nicht auf eine Antwort. Die Antwort schreiben wir meist miteinander. Die sollen ja draußen ihren Dienst tun. Aber die Einsamkeit ist oft groß und so freut man sich über so einen Gruß. Und heute mit dem Fax kostet ja ein Bruchteil von dem, was ein Brief mit Porto kostet, selbst nach Paraguay. Aber sie schrieb da, ist interessant, wir hatten es ja hier nicht mehr aussenden können. Es gibt ja unter uns so viel Stille. Wir haben ja selber unseren Kurzzeiter-Service, die Coworkers International. Sie ist mit den Mennoniten hinausgegangen. Und ich glaube, auch aus den jungen Leuten kennt sie fast niemand, der sie aus Remseck hier immer herkam, auch allein. In ihrer Familie ging sonst niemand mit. Und sie schreibt, hier ist alles nicht ganz einfach und es ist wichtig, sich immer wieder die Motivation bewusst zu werden, aus der heraus ich alles tun will, um Gott bewusst zu danken und zu dienen. Meine Arbeit in der Beschäftigungstherapie der staatlich getragenen Psychiatrie in Asunción macht mir sehr viel Spaß, auch wenn sie oft sehr traurig ist. Die Menschen sind fast wie Tiere eingesperrt, haben keine Kleidung und Schuhe und keinerlei Betreuung. Die einzige Zeit am Tag, in der sie heraus dürfen, ist bei uns in der Therapie. Wir malen, basteln mit ihnen, aber fachliche Betreuung fehlt fast völlig. Da christliche Dienste, also die Organisation der Mennoniten, nur einen Teil der Psychiatrie leitet, ist oft auch die Kooperation sehr schwer, da wir den staatlich Angestellten oft ein Dorn im Auge zu sein scheinen, da sie keinerlei Arbeitsmoral besitzen. Hier wird wirklich viel Gebet benötigt. Zweimal pro Woche machen wir einen Gottesdienst mit den Patienten, doch viele können nicht kommen, da sie in einer Art geistlichem Trauma sind. Ich habe hier recht guten Anschluss an die internationale Missionsgesellschaft der SAM gefunden, die mich herzlich aufgenommen haben und deren Gottesdienste sehr schlicht und aufrichtig sind. Das ist nur eine von den vielen, die wir durch unser heutiges Opfer unterstützen, die anderen von unserer Gemeinde heute für die Missionare, die aus unserer Gottesdienstgemeinde kommen. Und dann darf ich noch die bitten, die am letzten Sonntag nicht da waren, doch diesen weißen Zettel mit unseren ganzen wichtigen Terminen und Mitteilungen nachher hinten noch mitzunehmen, damit sie wieder informiert sind. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.